Die Fremdenlegion ist eine professionelle Armee. Die Mission, die Aufgabe ist wichtiger als das eigene Leben. Ich war ganz einfach weg. Jemand, der sagt, dass er nie Angst hatte, ist falsch am Platz. Der wird nicht lange leben.
Derzeit toben gut 2 Dutzend Kriege auf der Welt, mehrere hundert bewaffnete Konflikte. Wer weiß, in wie vielen davon die französische Fremdenlegion im Einsatz ist. Wahrscheinlich in mehr, als uns bewusst ist.
Ja, und wahrscheinlich in all jenen, wo Frankreich irgendeine Art von Interesse hat. Ich habe jedenfalls für unsere heutige Folge mit einem Fremdenlegionär gesprochen, der mittlerweile in Pension ist, aber in jeden Krieg gezogen ist, für den es einen Marschbefehl gab. Welche Hintergründe das bei ihm so hatte, darüber hat er einiges zu erzählen. Hallo und herzlich willkommen bei Weitergedacht, dem Podcast der WZ. Ich bin Petra Tempfer und mir gegenüber sitzt mein Kollege Matthias Ziegler.
Hallo auch von mir. Mit welchem ehemaligen Fremdenlegionär hast du denn gesprochen, Petra?
Ich habe mit Karl Pevny gesprochen. Ganz kurz einmal nur zur Fremdenlegion. Das ist eine professionelle Armee Frankreichs, die aus lauter Freiwilligen besteht, die für Frankreich in den Krieg ziehen. Sie wurde 1831 gegründet und besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Also es sind auch Franzosen darunter, aber unverhältnismäßig wenige gegenüber all den anderen Nationalitäten. Karl ist jedenfalls einfach über Nacht aus Österreich verschwunden, blieb dann weg, bis er sich nach 5 Jahren bei seiner Familie in Österreich gemeldet hat und gesagt hat, dass er bei der Fremdenlegion ist.
Damit hat er über Nacht ein völlig neues Leben begonnen. Bei der Fremdenlegion kriegt man ja sogar eine neue Identität, oder?
Ja, es gibt mehrere Mythen rund um die Fremdenlegion. Das ist ein Mythos, der stimmt. Karl heißt jedenfalls tatsächlich Karl Pevny, das ist also sein Geburtsname. Aber hört ihm am besten selbst zu. Hallo Karl.
Hallo.
Warum hast du den Entschluss gefasst, zur Fremdenlegion zu gehen?
Diese Frage kannst du jedem stellen. Es wird ja wahrscheinlich niemand die Antwort geben. Jeder hat seine Gründe und die behält er für sich.
Und warum gibst auch du nicht die Antwort drauf?
Weil es etwas ist, das nur mich betrifft und das ich nicht teilen möchte.
Wie alt warst du, wie du den Entschluss gefasst hast, zur Fremdenlegion zu gehen?
24.
Wie lange warst du dann insgesamt dort?
15,5 Jahre und insgesamt in Frankreich 18 Jahre.
Musstest du eine spezielle Ausbildung absolvieren und wenn ja, wie lange hat die dann gedauert?
Man macht die normale Ausbildung, die 4 Monate dauert. Dann kommt man ins Regiment und macht dort die waffenspezifische, spezielle Ausbildung. Am Ende meiner Laufbahn war ich in Französisch-Guyana und musste dort eben noch die Dschungelkampfausbildung absolvieren. Und am Anfang habe ich gemacht meine Ausbildung am schweren Granatwerfer, wo ich dann bis zum Unteroffizier aufgestiegen bin und alle Fachteilprüfungen gemacht habe, um den höchsten Dienstgrad zu erreichen.
Warst du davor in Österreich beim Bundesheer?
Ja, ich war 6 Jahre beim Bundesheer und war schon Unteroffizier beim Bundesheer. Ebenfalls bei den schweren Granatwerfern.
Was unterscheidet die Fremdenlegion deiner Meinung nach von anderen Armeen?
Disziplin, die Liebe zur erfüllten Aufgabe und die Bereitschaft bis zum Schluss zu gehen. Das heißt, die Mission, die Aufgabe ist wichtiger als das eigene Leben. Die Fremdenlegion ist eine professionelle Armee und ist eben eine Eliteeinheit der französischen Armee, die eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste ist, die zum Einsatz kommt, wenn irgendwo etwas passiert und wenn es gebraucht wird.
Jetzt gibt es ja so viele Gerüchte und die möchte ich jetzt gerne alle mit dir abklappern. Das erste ist, man verliert automatisch seine Staatsbürgerschaft, wenn man zur Fremdenlegion geht. Stimmt das?
Als Österreicher ja. Wenn man als volljähriger Mensch zur Legion geht, verliert man automatisch die Staatsbürgerschaft. Ich war erst staatenlos, als ich zurückgekommen bin, weil man mir dann erst die Staatsbürgerschaft aberkannt hat.
Ach so, also während du bei der Fremdenlegion warst, warst du österreichischer Staatsbürger, weil sich keiner gemeldet hat.
Genau.
Verstehe. Und wie sind die österreichischen Behörden dann draufgekommen?
Ja, als wir im Golfkrieg waren, war ich am Titelblatt der Kronenzeitung. Somit war die Sache gelaufen.
Okay. Zum Golfkrieg kommen wir dann auch gleich noch. Zweite Frage. Wie ist das mit der Identität? Man kann, wenn man möchte, eine neue Identität annehmen, muss aber nicht, oder?
Das ist so, dass man als Ausländer einen Aliasnamen bekommt, sobald man es unterschreibt. Und diesen kann man nach einer gewissen Zeit, nach einigen Jahren, wieder zurücklegen und seinen richtigen Namen wieder annehmen, so wie es bei mir war.
Und könnte man diese Alias-Identität auch behalten?
Kenne ich niemanden, der das geschafft hat.
Drittes Gerücht. Wenn man zur Fremdenlegion geht, darf man keinen Kontakt mehr zur Familie haben?
Die ersten 5 Jahre ist ohne Kontakt. Kein Telefon, kein Telefonat, keine Briefe, nichts. Das Leben, das man dann hat, hat mit dem Leben von vorher nichts mehr zu tun.
Hast du jemandem gesagt, dass du zur Legion gehst?
Nein.
Du warst von einem Tag auf den anderen weg?
Ich war ganz einfach weg. Da hat das Telefon bei meiner Mutter geglüht.
Deine Eltern, die haben es dann schon erfahren von dir?
Ja, die wussten es dann, weil ich nach den 5 Jahren habe ich ja Kontakt mit ihnen aufgenommen und...
Aber 5 Jahre lang haben sie nicht gewusst, wo du bist. Ja. Wie war dann der erste Anruf, wo du dich nach 5 Jahren bei deinen Eltern gemeldet hast?
Ganz normal, sie haben sich gefreut. Keine Sorgen mehr, sich keine, wie soll ich sagen, nicht mehr überlegen, was ist mit ihm, wo ist er. Natürlich haben sie dann ein bisschen gemurrt, ist normal.
Und wie sind sie mit der Tatsache umgegangen, dass du zur Fremdenlegion gegangen bist?
Es ist in der Familie mehr oder weniger normal, weil mein Onkel bei der Fremdenlegion war in Indochina und Algerienkrieg. Und als ich Kind war, hat er viel erzählt, wenn die Erwachsenen zusammengesessen sind und ich habe immer so große Ohren bekommen. Und das war mit ein Grund, warum ich dorthin gegangen bin, mir das anzusehen.
Also hatten Sie es quasi schon geahnt, dass du vielleicht...
Sie haben es geahnt, ja. Für mich war es so, Frankreich hat nicht gefragt, woher ich komme, was ich gemacht habe. Sie haben mir eine neue Heimat gegeben und Arbeit gegeben. Und ich habe mich auf meine Art dafür bedankt.
Du warst 15 Jahre bei der Fremdenlegion. Wie viele Menschen hast du getötet?
Ich weiß es nicht. Genug, um nach Hause zu kommen. In dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, schießt man auf weite Entfernung. Wenn man dann später durch dieses Gebiet fährt, sieht man das Ergebnis seiner Arbeit. Aber da ist keine Zeit zum Zählen. Um ehrlich zu sein, es hat mich auch nicht interessiert, weil ich wollte nach Hause zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Das war prioritär.
Das heißt, du hattest nie so einen Mann-gegen-Mann-Kampf?
Doch, hatten wir auch, aber ganz selten.
Hattest du einmal das Bedürfnis auszubrechen, weil du Gewissensbisse hattest?
Nein.
Hast du in deiner Zeit als Fremdenlegionär mit vollster Überzeugung für Frankreich gekämpft?
Natürlich. Das ist ganz einfach. Wenn man Legionär ist, dann bekommt man Befehle. Und diese Befehle führt man aus. Wenn man die nicht ausführen möchte, dann hat man dort nichts verloren. Das einzige Land, gegen das ich nie gekämpft hätte, wäre meine Heimat gewesen, also Österreich.
Dann wärst du ausgetreten?
Dann wäre ich gegangen.
Geht das so einfach?
Es ist so, wenn man dann die ersten 5 Jahre hinter sich hat, ist es etwas einfacher. Man kann sagen, ich werde nicht gegen meine Heimat kämpfen. Mir bleiben 6 Monate oder 1 Jahr von meinem Vertrag her. Und die möchte ich irgendwo in einem anderen Bereich abdienen und dann gehen. Man ist nicht verpflichtet, gegen sein Herkunftsland zu kämpfen.
Hast du in deiner Laufbahn Menschen kennengelernt, die von sich aus ausgetreten sind?
Gab es auch sehr wenige, aber es gab sie. Es gab auch solche, die nachts desertiert sind, schon während der Ausbildung, weil das für sie zu hart war.
Wie geht die Fremdenlegion mit Deserteuren um?
Nicht gerade zimperlich. Also man verteilt sicher keine Streicheleinheiten, sagen wir so. Es ist eine harte Zeit, die man erstmal in den Zellen absitzen muss, bis dass man dann durchkommt, dass man den Vertrag auflöst.
Also man wird eingesperrt.
Na klar, Das ist ja richtig so. Ich war immer davon überzeugt, dass das, was ich mache, rechtens ist und dass es für Frieden sorgt. Oder eben die Zivilbevölkerung schützen. Manchmal muss man Frieden schaffen, indem man auf den Tisch klopft. Solange der Mensch besteht, wird es immer Krieg geben, weil der Neid immer vorhanden sein wird. Und wir haben auch andere humanitäre Aufgaben erledigt. Wir hatten einmal in Zentralafrika für ein Nonnenkloster eine Brücke gebaut und eine Krankenstation errichtet. Man baut Sachen auf, man zerstört nicht nur.
Weil Karl den Golfkrieg angesprochen hat, in dem er im Einsatz war, von welchem spricht er da? Es gab ja mehrere.
Er meint den Zweiten Golfkrieg, der von 1990 bis 1991 gedauert hat. Bei dem ging es darum, dass der Irak in Kuwait auf der arabischen Halbinsel einmarschiert ist und es besetzt hat. Die USA haben dann unter anderem mit den Franzosen koaliert und Kuwait befreit.
Das heißt, der Karl muss dann schon ein älteres Semester sein, wenn er damals im Einsatz war.
Karl ist heute 68 Jahre alt und ich habe ihn dann noch gefragt, wie ich meinen Tag im Golfkrieg als Fremdenlegionär so vorstellen kann.
Man geht in die Richtung, die befohlen wird, oder fährt in die Richtung, die befohlen wird. Wir hatten eben die Aufgabe, Positionen für die Granatwerfer zu suchen und die genauen Örtlichkeiten festzustellen. Und von dort wurde dann geschossen, damit die Fußtruppen gefahrlos durch die Ortschaften konnten. Die Granatwerfer haben immerhin eine Reichweite von 13 Kilometer, wobei man bedenken muss, er steigt auch bis 13 Kilometer auf. Man muss also die ganzen Wettereinflüsse mit einberechnen, um keine Fehler zu begehen und die eigenen Leute zu gefährden.
Du warst da schon in einer Führungsposition und du bist aufgestanden, hast mit deinen Leuten dich besprochen.
Besprochen nicht, ich habe Befehle gegeben.
Hast du dich irgendwann einmal geirrt, dass du gesagt hast, ja, der Weg ist sicher, er war aber gar nicht sicher?
Das ist mir Gott sei Dank nie passiert. Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Hattest du jemals Angst?
Jemand, der sagt, dass er nie Angst hatte, ist falsch am Platz. Der wird nicht lange leben. Angst. Ich würde sagen, ein gesunder Respekt vor dem Unbekannten, weil man ja nicht weiß, was vorne wirklich los ist. Das ist normal.
Hast du mit deinen Kameraden über deren frühere Leben gesprochen oder war dieses Thema tabu?
Oh, mit manchen schon, ja. Mit manchen schon. Wir waren ja mehrere Österreicher. In unserem Zug, also von 64 Mann, waren wir drei. Und wenn wir die Zeit hatten, uns zusammenzusetzen, dann sind wir zusammengesessen und haben eben geplaudert und manchmal sogar österreichische Küche gekocht.
Und welche anderen Nationalitäten gab es so?
Zu dem Zeitpunkt gab es über 170 Nationalitäten. Sehr viele Polen, angefangen mit den ganzen Ostblockstaaten. Und heute sind es Nepalesen. Es ist so.
Also mehr als 170 Nationalitäten, sagt der Karl, gibt es bei der Legion momentan. Wie viele Fremdenlegionäre gibt es insgesamt? Oder FremdenlegionärInnen? Macht es überhaupt Sinn zu gendern?
Aktuell gibt es 9.000 aktive Fremdenlegionäre und 1.500 Reservisten. Es waren schon einmal viel, viel mehr, also zum Beispiel Anfang der 1960er Jahre. Da waren es bis zu 35.000 Mann. Danach wurde die Legion aber kontinuierlich reduziert. Also wahrscheinlich hat der französische Staat sparen müssen.
Und du hast es bewusst Mann gesagt.
Ja, ich habe es bewusst Mann gesagt, weil es ist tatsächlich so, dass es lauter Männer waren und sind und dass die Legion eigentlich keine Frauen aufnimmt. Es gab allerdings ein einziges Mal eine Frau, die trotzdem aufgenommen wurde. Und zwar war das Susan Travers zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das war aber die allereinzigste Ausnahme bis heute.
Der Karl war also im Golfkrieg 1990/91. Welche Einsätze hat er sonst noch gehabt?
Da spiele ich dir seine Antwort am besten gleich einmal vor, weil die Frage habe ich ihm auch gestellt.
Jugoslawienkrieg. Viele Einsätze bei Aufständen in Afrika, im Amazonasgebiet in Französisch-Guyana, die Verfolgung von illegalen Goldsuchern.
Und ist das dann so, dass das länger geplant wird? Oder heißt es dann so, ja, morgen fährst du dorthin, morgen fährst du dahin und du musst dann sofort alles gepackt haben und bereitstehen?
Es kann sein, dass es von einem Tag auf den anderen, im Golfkrieg wussten wir, wir sind zurückgekommen von Zentralafrika von 4 Monaten und waren eigentlich im Urlaub. Und da wurden wir verständigt, wir müssen sofort zurück in die Kaserne. 2 Tage später sind wir losgefahren. Also man muss immer einsatzbereit sein. Wenn man zu weit weg ist, dass man es nicht schafft, zurückzukommen, na, dann hat man Pech, ist man bei diesem Einsatz nicht dabei.
Ist dein Verdienst davon abgehängt, wie viele Einsätze du hattest oder hattest du ein Fixgehalt?
Du hast ein Fixgehalt, aber wenn du jetzt zum Beispiel ins Ausland fährst oder in einen Einsatz, dann verdienst du dementsprechend mehr.
Gefahrenzulage?
Nein, Auslandszulage. Gefahrenzulage gibt's nicht, weil du hast ja den Beruf selbst ausgesucht.
Was hast du da verdient?
Nicht schlecht. Man wird nicht reich. Es ist ein normaler Verdienst wie jeder andere Soldat hier, zum Beispiel in Österreich. Viel mehr wird's nicht.
Pension bekommst du auch aus dieser Zeit?
Ja, ein bisschen.
Warum bist du wieder nach Österreich zurückgekommen?
Weil ich zu diesem Zeitpunkt in Frankreich keine Arbeit gefunden habe. Also bin ich zurück nach Österreich und habe mir hier Arbeit gesucht.
Was hast du dann in Österreich gearbeitet?
Ich war bei der französischen Botschaft und seit fast 2 Jahren bin ich in Pension, wobei ich sagen muss, ich musste bis 65 gehen, weil mir ja die Beitragsjahre gefehlt hatten. Aber das hat mich nicht gestört.
Wie war das generell so, nach deiner Zeit bei der Fremdenlegion wieder ein normales Leben führen zu können?
Ganz normal. Es hat sich nichts geändert. Man macht die eine Arbeit oder die andere.
Denkst du noch oft zurück an die Zeit?
Ja, man sieht auch die Kameraden immer wieder. Wir haben regelmäßig Kontakt, wir fahren regelmäßig nach Frankreich zu verschiedenen Veranstaltungen. Wir treffen uns in unserem Verein. Der Kontakt reißt nie ab. Einmal Legionär, immer Legionär.
Gibt es Dinge, über die du jetzt im Nachhinein nicht sprechen darfst?
Wüsste ich nichts. Man unterschreibt nichts, aber man spricht über verschiedene Sachen nicht, weil das eben so ist.
Früher war das Image der Fremdenlegion ja so, dass viele Kriminelle hingegangen sind, Straftäter, wegen der neuen Identität, wegen der Staatsbürgerschaft. Heute sagt die Fremdenlegion dezidiert, dass keine Sexualstraftäter, keine Mörder aufgenommen werden. Wie hast du das erlebt?
Also ich kann nur sagen, für mich ist es ein Mythos, dass man Kriminelle nimmt, weil das schon ewig lange nicht mehr existiert.
Wie wird die Fremdenlegion in Frankreich gesehen?
Sehr gut. Wenn man abends in der Uniform rausgeht, man bezahlt nirgends etwas, man ist überall eingeladen. Die Legion hat da einen Sonderstatus. Ich war mit meiner verstorbenen Partnerin in Paris und als man die Tätowierung gesehen hat, hat man mich gefragt, habe ich gesagt, ja, ich war mal dabei, ich bin in Pension, ich brauchte nichts mehr bezahlen, war überall eingeladen.
Welche Tätowierung? Auf der Hand? Was ist das genau?
Die Granate mit den 7 Flammen, das Zeichen der Legion.
Wann hast du es machen lassen?
Ich habe es nicht machen lassen, ich habe es selbst gemacht.
Aber das ist ja auch in Farbe sogar, oder?
Wie ja.
Geht denn das? Mit welcher Farbe hast du das gemacht?
Mit Rot und Grün, ganz normale Dusche. Ein umgebauter Elektrorasierer. Kugelschreiber draufgeklebt, die Nadeln rein, bisschen Rum drauf und dann geht's schon.
Wie wird die Fremdenlegion in anderen Ländern gesehen?
Das hängt immer von der Propaganda der jeweiligen Regierung ab.
Also der Mythos, dass sich bei der Legion Kriminelle eine neue Identität aufbauen, ist widerlegt.
Ja, angeblich gibt es schon seit Jahrzehnten keine Kriminellen mehr bei der Fremdenlegion. Das hat mir Roderich Maschinder gesagt. Er ist der Präsident des Vereins der Ehemaligen und der Freunde der Fremdenlegion in Österreich. Dieser Verein trifft sich regelmäßig nach wie vor jeden Freitagnachmittag. Auf Französisch heißt er Amicale des Anciens et des Amis de la Légion étrangère en Autriche.
Und ich nehme an, bei der Legion lernt man genauso gut Französisch.
Das ist die Dienstsprache bei der Legion, ja.
Wobei das mit den Kriminellen früher wahrscheinlich doch anders war, vermute ich. Also im 19. Jahrhundert war die Rekrutierung wahrscheinlich anders.
Ja, heute ist es so, dass es kein Nachwuchsproblem gibt bei der Fremdenlegion, hat Herr Maschinder gesagt. Und deshalb kann sie sich ihre Mitglieder aussuchen, meinte er.
Wie kommt man eigentlich zur Legion?
Also Karl ist einfach hingegangen, hat er gesagt, hat angeklopft, hat gesagt, ich bin jetzt da. Es gibt keine Website.
Was man aber schon online findet, und zwar überall, wo es Podcasts gibt, sind die Shownotes zu unserer heutigen Folge. Die ist hiermit zu Ende und wir verabschieden uns nicht für die nächsten 5 Jahre, sondern nur für die nächsten 7 Tage.
Da seid ihr dann hoffentlich auch wieder dabei. Danke fürs Zuhören und bis dahin, ciao.
Ciao, schöne Woche.